Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag. Bei einer Sendung der Philosophischen Brocken begrüßt Sie Herbert Rachowetz. Wir bringen heute einen Vortrag, der gehalten worden ist in München auf einem Symposium, das dem Werk Wittgensteins gewidmet war. Nicht so sehr aus philosophischer Sicht, sondern aus einer editorischen Sicht und aus der Sicht der Computerlinguistik, die dieses Symposium zusammen mit dem Wittgenstein-Archiv in Bergen veranstaltet haben. Aus editorischer Sicht deshalb, weil sich die Situation um Wittgensteins Schriften ganz besonders dadurch auszeichnet, dass Wittgenstein nur ein Buch veröffentlicht hat, wenn man ausnimmt das Wörterbuch für die österreichischen Volksschulen, das nicht wirklich als philosophisches Werk durchgehen kann. Diese einmalige Publikation von Wittgenstein steht in einem markanten Kontrast zu der großen Anzahl von Texten, die er produziert hat. 20.000 Seiten, die den Nachlass ausmachen und die in unterschiedlichen Zuständen, in unterschiedlichen Graden der Komplettheit oder der Entwurfsfassung vorliegen und die in Manuskripten, in Typoskripten, in Diktaten gefasst sind, die zum überwiegenden Teil im Trinity College Cambridge liegen. Eine wichtige Auswahl von Manuskripten findet sich auch an der Österreichischen Nationalbibliothek. Die Situation ist so, dass Wittgenstein seinen Nachlassverwaltern den Auftrag gegeben hat, zu publizieren, was sie für richtig halten. Er selber konnte sich nicht dazu bringen, noch ein zweites Buch zu veröffentlichen, obwohl er darauf hingearbeitet hat. Und die bekannten philosophischen Untersuchungen sind der Text, in dem er am nächsten zu diesem Ziel gekommen ist, ohne es wirklich zu erreichen. Damit ergibt sich, dass das ganze Volumen des Nachlasses eine Aufgabe für die Nachwelt geworden ist, eine Aufgabe, die von den ursprünglichen Nachlassverwaltern, den sogenannten Trustees, aufgenommen worden ist, die ab den frühen 50er Jahren Exzerpte, Ausschnitte, Pakete aus diesem Oeuvre veröffentlicht haben und in der sogenannten Blackwell Edition, in Deutsch Suhrkamp Edition, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben. Seit längerer Zeit ist man darauf aufmerksam geworden, dass dieser verdienstvolle Schritt der Nachlassverwalter aber doch nicht dem entspricht, was man heutzutage von einer historisch-kritischen Ausgabe erwartet. Und das Wittgenstein-Archiv Bergen hat in den 80er und 90er Jahren eine digital basierte Edition erstellt, die 2000 bei Oxford University Press als eine Reihe von CDs erstmals publiziert wurde. Anschließend daran, die nächsten 10 Jahre, ist weitergearbeitet worden daran, und wir bringen nun einen Vortrag von Hans Gabler, der ein Münchner Anglist ist, gleichzeitig aber Editionsforscher und der das Vorhaben der Bergener Wittgenstein-Forscher aufmerksam verfolgt hat und es in den Kontext allgemeinerer Überlegungen zu dem, was heutzutage wissenschaftliche Editionsprojekte sein können, bringt. Insbesondere ist seine Pointe, dass es nicht mehr einfach darum geht, den Text herzustellen, abzulesen und zu drucken, sondern dass in dem Maße, in dem die Texte digital erfasst werden, sie auch vernetzt werden können auf eine neue und praktische Art und Weise mit Anmerkungen, mit Kommentaren, mit Sekundärliteratur, sodass ein Editionsprojekt heutzutage mehr einem vernetzten Forschungsprogramm nahe kommt, als einer Reihe von eindrucksvollen Büchern in einer Universitätsbibliothek oder auch für den privaten Gebrauch.
Die Gelegenheit, zu der, wie ich das also allmählich auch erfuhr, Sie beide zusammengekommen sind, das war die Schlussveranstaltung einer sogenannten Cost Action, etwas aus Brüssel finanziertes, wo verschiedene Projekte europaweit sich zusammentaten, Mittel zum gegenseitigen Kontakten bekamen. Diese Cost Action hieß Open Scholarly Communities on the Web und die hatte also Paolo Di Orio, der Nietzsche-Forscher, zugesprochen bekommen. Der war auch 4 Jahre lang deren Leiter, das habe ich dann übernommen. Daher habe ich eben diese Schlussveranstaltung geleitet. Und Open Communities, Open Scholarly Communities on the Web war also ein Versuch, Menschen und Arbeitsgruppen zusammenzubringen, die den Weg in die digitale Welt suchten für ihre editorischen oder ähnlichen Projekte. Der Schnittpunkt in München war in der Tat etwas, was ich damals Hyper Nietzsche nannte. Das war eine Sache, die von der Humboldt-Stiftung finanziert war und als Gastprojektstruktur aus Paris tatsächlich hier war, an der Uni München. Ich war administrativ der Gastgeber und die Münchner Anglistik kriegte plötzlich furchtbar viel Drittmittel. Hatte natürlich, das war eine verrückte Struktur, hat natürlich an sich niemand was dagegen gehabt. Ich bin selber also nicht Philosoph, ich bin Anglist und innerhalb der Anglistik hatte ich als mein spezielles Forschungsgebiet, das wissenschaftliche Edieren, mir ausersehen, habe in den frühen 80er Jahren eine kritische und synoptische Ausgabe von James Joyce's Ulysses erstellt, damals selbstverständlich zu einer Buchpublikation hin geplant, anders ging das damals gar nicht, vor einer Generation, aber von Anfang an, von den ganzen Textaufnahmen und über die ganzen editorische Bearbeitung bis hin zum Druck war das also digital, wurde das digital durchgeführt. Mit dem System, was es noch gibt und was für solche Dinge immer noch erstaunlich effektiv ist, das ist das Two-Step-Programmpaket aus Tübingen. Inzwischen ist es in der Tat so, dass ich mich zunehmend auch dafür interessiere, wie eigentlich Handschriften editorisch erfasst werden können und editorisch dargestellt werden können im digitalen Medium. Und darüber hinausgehend, wie das digitale Medium heute das Medium ist, in dem eine wissenschaftliche Edition zu Hause ist. Die wissenschaftliche Edition wäre dann nicht mehr im Buchmedium, sondern im digitalen Medium. Bücher werden damit nicht abgeschafft, denn Texte zu Werken sind nach wie vor doch sehr sinnvoll in Büchern zu lesen. Aber eine Edition benutzen, das sollte in Zukunft der großen Vorteile wegen, die das bringt, im digitalen Medium geschehen. Und das sollte, das digitale Medium sollte entsprechend in seinen Strukturen auch erfasst und genutzt werden, um das sinnvoll zu machen. Darauf bezog sich das Thema, was ich für den Vortrag, es wird also wohl ein Vortrag werden, hier angeboten habe, die wissenschaftliche Ausgabe als relationales Diskurssystem. Nun hat aber sich so getroffen, dass bei De Gruyter ein Band erschienen ist, soeben mit der Post eingetroffen, Geschichte der Edition in Skandinavien. Und dafür diesen Band hatte ich vor ein paar Jahren bereits einen Beitrag geschrieben, Wittgensteins Nachlass, The Bergen Electronic Edition. Und als ich mir den jetzt nochmal angeschaut habe, erschien mir das doch so, als ob vieles, was ich darin gesagt habe, nützlich ist, um auch aus der editorischen Perspektive einen Rahmen zu setzen für das, was Sie hier heute und morgen in den Details an Wittgenstein-Material erörtern und sich erschließen wollen. Und ich hoffe, das ist eine komische Frage, gell? Wie werden Sie mich rauswerfen jetzt? Also ich hoffe, Sie werden mich nicht rauswerfen, wenn ich also mich darauf jetzt erstmal stütze und dann gewissermaßen in das Zentrum dieses Vortrages kurz gefasst einfüge, was ich mit diesem Thema, die wissenschaftliche Ausgabe als relationales Diskurssystem, meine. Des Wittgensteins Nachlass. Nachlässe bestehen aus unveröffentlichten Materialien. Da ihre Veröffentlichung ausblieb, kommt nach konventioneller Sichtweise kein Teilbereich eines Nachlasses Werkstatus zu. Andererseits gehört ein Nachlass in seiner Gesamtheit zum Werk, nämlich zum Œuvre eines Autors. Das begründet den Anspruch der Wissenschaft, ihn editorisch zu erschließen. Doch für Nachlässe gibt es in der Editionswissenschaft keine Orthodoxie. Zumeist macht der Nachlass lediglich einen Teil und Randbereich des Œuvre eines Autors aus. Bei Ludwig Wittgenstein jedoch liegen die Dinge anders. Die Aufzeichnungen seines Denkens sind überwiegend überhaupt nur als Nachlass auf uns gekommen. Wittgenstein verfügte testamentarisch: I intend and desire that Mrs. Rees, Miss Anscombe and Professor von Wright shall publish as many of my unpublished writings as they think fit. Mit dieser Willensäußerung, das ist eine, die sozusagen lebensweltliche Konvention des sich öffentlich Machens eines Individuums darstellt, der sich auch als Autor versteht. Mit dieser Willensäußerung also räumt Wittgenstein seinen Nachlassverwalter einer Entscheidungsfreiheit ein. Der Herausgabe der Inhalte der Nachlassdokumente widmeten sie sich als Bewahrer und Vermittler des im Material des Nachlasses verbürgten Erbes. Es gibt also etliche Publikationen als Werkpublikationen posthum aus diesem Nachlass. Die Erfüllung der ihm übertragenen Aufgabe enthebt den Herausgeber nun aber nicht der Notwendigkeit, Unterscheidungen vorzunehmen und Entscheidungen zu treffen, die vom verstorbenen Urheber selbst nicht gefällt wurden. They should publish as many of my unpublished writings as they think fit, formuliert Wittgenstein. Der Reflex herkömmlicher Editorik ist es, Writings als Werke zu verstehen und folglich solche Werke unter identifikatorischen Titeln aus dem Nachlassmaterial herauszustellen. Das haben also die Nachlassverwalter gemacht, in einem Ausmaß, das über die Selbstveröffentlichung zu Lebzeiten hinausging. Grund grundsätzlicher aber ist bisher wenig abgewogen worden, das aus dem als Övre des Autors aufzufassenden Gesamtnachlass Werke zu generieren, einer Autor-wie-Werkauffassung entspringt, die sich für Ludwig Wittgenstein erst als gültig erweisen müsste. Das Hauptindiz gegen ihre Gültigkeit ist es, dass Wittgenstein aus dem umfangreichen Manuskriptbestand, den er schließlich hinterließ, selbst kaum oder gar nicht Werke formte und veröffentlichte. Bezeichnend hierfür sind Selbstäußerungen, die nicht nach außen auf die Konvention des Veröffentlichens schauen, welche publishes many works as they see fit, sondern gewissermaßen nach innen, auf das eigene Denken und Arbeiten blicken, so wie das etwa im Vorwort zu dem nahe an die Veröffentlichung herangeführten philosophischen Untersuchungen geschieht. Ich habe diese Gedanken alle als Bemerkungen, kurze Absätze, niedergeschrieben. Manchmal in längeren Ketten über den gleichen Gegenstand, manchmal in raschem Wechsel von einem Gebiet zum anderen überspringend. Wesentlich erschien es mir, dass darin die Gedanken von einem Gegenstand zum anderen in einer natürlichen und lückenlosen Folge fortschreiten sollten. Nach manchen missglückten Versuchen sah ich ein, dass mir dies nie gelingen würde, dass meine Gedanken bald erlahmten, wenn ich versuchte, sie gegen ihre natürliche Neigung in einer Richtung weiterzuzwingen. Und dies ging freilich mit der Natur der Untersuchung selbst zusammen. Sie nämlich zwingt uns, ein weites Gedankengebiet kreuz und quer nach allen Richtungen hin zu durchreißen. Das also dieses Wittgensteins eigene Worte aus dem genannten Vorwort. Ein weites Gedankengebiet kreuz und quer nach allen Richtungen, das ist das, was das digitale Medium sinnvoll seiner eigenen Natur nach gewissermaßen programmiert, ja in der Tat leistet. Wir können also sagen, dass Wittgenstein in gewissem Sinne hier gedanklich bereits die Struktur einer digitalen Edition vorträgt. Was er beschreibt, ist freilich zugleich und in umfassenderer Sicht etwas, das als Strukturmerkmal denkerischer und sprachlicher Kreativität in der klassischen europäischen Moderne ausgemacht werden kann. Zu ihrer Zeit wirkt der Wittgenstein schließlich. In der Moderne des ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts gewinnt eine Kunst des asymptotischen Segmentierens Raum, die erst im Mitdenken und der Empathie ihre Sinnpotenziale entfaltet. Das machen Autoren, das macht James Joyce, das macht Virginia Woolf, das macht ganz sicher auch Musil. Und das bleibt also in einer Weise asymmetrisch, dass das Werk nicht, also dass der Werktext von ihm nicht abgeschlossen wird. Und dieses ständige Mitdenken, das kreative Auffüllen von Leerstellen, dass das also ein konstitutives Mittel der Sprachkunst ist. Mag in Wittgensteins Vorstellung von Buch noch ein Festhalten wollen an der kulturell assimilierten Konvention beschlossen liegen. Seine Einsicht, dass seine Gedanken erlahmen und ihren natürlichen Fluss verlieren würden, falls er sie tatsächlich in einer vom Buch geforderten Konsequenz umsetzte, erweist ihn als intuitiv vom Geist seiner Gegenwart durchdrungen. Die dynamische Polyvalenz seines Denkens lässt sich kaum zwischen Buchdeckeln ruhigstellen. Dem stehen zutiefst gerade Wittgensteins eigene Einsichten in die Polysemie und Bewegung am Wurzelgrund seines Denkens entgegen. Dieser Wurzelgrund ist die Sprache selbst. Was Wittgenstein also hinterlassen hat, ist eine Gesamtmasse an beschrifteten Dokumenten. Die Wissenschaft sieht sich heute erneut auf deren schiere Materialität zurückgeworfen. Ganz bewusst treten die Forscher aus der Folgegeneration der ersten Treuhänder wieder einen Schritt zurück und bemühen sich, den umfassenden Bestand des nachgelassenen Materials noch einmal unvermittelt zu lesen. Zu dessen erneuter Vermittlung stehen Ihnen dann grundsätzlich zwei Vorgehensweisen zu Gebote. Sie können die Dokumente im Original oder im Bild vor Augen führen und Sie können eine Umschrift, eine Transkription zum Lesen verfertigen. Beides, die Bilddarbietung als Faksimile und die Textdarbietung als Transkription, sind gängige editorische Teilverfahren. Neu ist es, diese Verfahren in Verbindung und gegenseitiger Verknüpfung aus dem Einsatz der Datenverarbeitung heraus zu entwickeln. Die Natur der Nachlassmaterialien, überwiegend Notiz-, Entwurfs- und Revisionspapiere, hat die Verfahren ihrer Transkription bestimmt. Und ist ein langer Prozess. Wann hat das angefangen mit Klaus Hüttfeld, Alois?
Das hat schon vor Klaus Hüttfeld mit dem sogenannten Norwegian Wittgenstein.
Das war so in den 80er Jahren.
In den späten 80er Jahren.
In den 80er Jahren.
1990 war Klaus Hüttfeld.
Ja. Die Transkriptionen, die damals angelegt wurden und begonnen wurden, darauf baut ihr ja nach wie vor weiter auf. Und die Transkription und die Ausdifferenzierung der dazu benötigten Auszeichnungen wurde damals begonnen. In diese ganze Diskussion denke ich mich hier nicht einzulassen. Das ist aber für die ganze Entwicklung von Transkriptionssystemen gegenüber zu edierenden Texten ein ganz fundamentaler, eigentlich erster Schritt gewesen. Zur Darstellung kommen sollten eben nicht allein die geschriebenen Texte, sondern gleichfalls die Schreibvorgänge, aus denen sie resultieren. Also grundsätzlich eine Streichung, Streichung mit Ersetzung, Hinzufügung, Umstellung, sowie auch die vielfältigen sonstigen Schreibspuren auf dem Papier, etwa die rasche Selbstkorrektur oder stehengebliebene Schreibfehler. Nicht wahr? Und das ist, da ist auch ein entscheidender neues Bewusstsein gegenüber Handschriften hat eingesetzt an einem Beispiel wie diesem. Handschriften stellen nicht über Jahrhunderte hin, in der Textkritik wurden Handschriften aufgefasst als Zeugen für Texte. Man nahm sich die Dinger vor, las, was da drauf steht, und das war dann der Text. Und das Dokument trat zunehmend in den Hintergrund. Sobald man aber, auch besonders wenn es sich nun wirklich um Autorhandschriften handelt, also um Originalmanuskripte, Entwurfshandschriften, da wird ja zunehmend deutlich, dass das Material des Dokuments, das Material der Beschriftung und das, was da textlich allmählich herauszulesen ist, dass das gar nicht voneinander trennbar ist. Dass eine Entwurfshandschrift theoretisch gesehen im Grunde genommen kein Textzeuge ist, sondern ein Autograph, und zwar nicht Autograph, weil es die Handschrift des Autors darstellt, sondern dann so ablesbar ist, sondern Autograph, so wie ein Gemälde ein Autograph ist. In der theoretischen Diskussion wird hier immer wieder von Autograph gegenüber Allograph unterschieden. If the Mona Lisa is in the Louvre, where is Hamlet? Ist sozusagen die Grundfragestellung, die sich darauf richtet. Mona Lisa, die war ja noch nicht immer im Louvre, wer zufällig dieses verrückte Buch 1913 in Händen gehalten hat, erfährt das jetzt auf dem Markt, ist, der erfährt daraus die Geschichte, dass die Mona Lisa eben nicht im Louvre war, sondern geklaut war. Gut, aber das Entscheidende ist, dass Hamlet als Text betrachtet überall stehen kann, allograph ist. Aber hätten wir Shakespeares Handschrift, dann wäre, in der er womöglich nicht nur niederschreibt, dann in den Ecken noch einen Zusatz tut, dann oben an den Rand etwas hinschreibt, am anderen Rand umgekehrt oder am Fuß der Seite etwas wieder anders schreibt, eine Das ist eine Materialisierung von Schreibvorgängen. Das sind Spuren von Schreibvorgängen, die nicht linear sind, die also nicht linear textlich sind, sondern die autograph sind, wie wenn man im Grunde genommen, wie wenn man ein Gemälde hätte. Ja? Und diese Unterscheidung, die Entwurfshandschrift als Autograph und angefangen von der Reinschrift, die der Abschrift ist und dadurch nur in Anführungsstrichen den Text ablöst von dem Entwurf, da würde also die Allographe materialisieren oder die Materialisierung des Textes in allographer Form würde da einsetzen. Das Bemühen also der Wittgenstein, des Wittgenstein-Zentrums in Bergen war also ganz elementar gerichtet darauf, Wittgensteins Writings als Writing, also als vorgängiges Schreiben zu erfassen. Da erscheint eben nun aus editionswissenschaftlicher Sicht ein Grundproblem auf, das bei Handschrifteneditionen im Medium Papier und Buch nicht zu lösen war. Die Germanistik spricht so seit Mitte des 20. Jahrhunderts, kennt die den Begriff der Handschriftenedition. Das sind Darstellungen in Büchern, editorische Darstellungen in Büchern von etwas, was in Autorenhandschriften, als Entwurfshandschriften gefunden wurde und von dort aber eben abgelöst und natürlich wieder ins Buch übertragen wurde. Das ist, anders geht Edieren nicht, indem man Text von einem Dokument ablöst und es auf ein anderes Dokument aufträgt. Da sind letztlich bei allen, da gibt es alle Fülle von Kodierungen, um klar zu sagen, hier im Original steht das wirklich zwischen den Zeilen oder das wurde als dritte Hinzufügung an der Stelle in den Text gedacht und so weiter. Das sind aber Resultate des Schreibens. Ist es also im Grunde genommen auch eine solche Handschriftenedition, ist eine Textedition. Eine Handschriftenedition müsste von anderer Art sein. Und mit dem Papier war das Grundproblem nicht zu lösen. Denn im Buch zwar mit einem hochdifferenzierten System von Metazeichen, sollten im Druck die komplexen Verhältnisse dargestellt werden, die in Entwürfen vorkommen, also Wechsel von Schreibstoff, Tinte, Bleistift, Farbstift. Und die unvorhersehbar variable Topografie zwischen den Zeilen, am Rand, unten, oben. Und daraus sind ja dann Chronologien des Schreibens ableitbar, aus diesen Positionierungen. Und man hat sich sogar vorgestellt, wenn der Editor das alles nur genau genug markiert, dann könnte sich jeder, der das Buch anschaut, sofort vorstellen, wie das in der Handschrift tatsächlich aussah. Das hat aber nie funktioniert. Das Missliche ist eben da, dass die zweidimensionale Buchseite als Trägermedium allenfalls geeignet war für eben linear lesbar und also gleichfalls zweidimensionalen Text. Ganz prinzipiell musste diese zweidimensionale Buchseite versagen gegenüber Ansprüchen, die Raumanordnung der Handschrift, also will heißen ihre manifeste Dreidimensionalität, und die daraus ableitbare zeitliche Abfolge ihrer Niederschrift, das heißt ihre implizite vierte Dimension, ohne simultane Anschauung des Originals auch darzustellen. Und entsprechend musste die Darstellung im Buch auch versagen gegenüber einem Forschungszugang, der die Vielfachverknüpfungen des im Schreiben sich entfaltenden Wittgensteinschen Denkens hätte nachvollziehbar machen wollen. Denn das eine ist, die Schreibspuren zu sehen und aus ihren Anordnungen Schlüsse zu ziehen. Aber das viel Spannendere, das heißt das, wofür das dann eigentlich gut sein soll, das nachzuvollziehen, ist ja diese Denkvorgänge erneut anzukommen. Das ist das, was ich auch besonders bei philosophischen Texten so spannend finde, dass man in der Revision in Originalhandschriften nachverfolgen kann, wie sich ein Gedanke verändert hat, präzisiert hat. Aber es geht da auch immer wieder, das Schreiben, die sprachliche Formulierung ist immer wieder auf diese Gedankenführungen gerichtet. Und das ist bei literarischen Texten nicht ganz so oder nur indirekt so, weil es da ja, was man vor allen Dingen sieht, sind beispielsweise Veränderungen der Metaphorik, Veränderungen in der Syntax, um intuitiv, um emotional Wirkungen zu erzielen. Und wenn man dann, was ich dann auch mal viel zu kurz in Bergen bei euch da gemacht habe, wenn man da mal so eine originale Wittgenstein-Seite sieht, da ist man natürlich völlig hingerissen davon, da passiert beides. Da passiert beides, gleichzeitig bei Wittgenstein diese enorme Sensibilität der deutschen Sprache gegenüber hat. Und also wie ein Dichter revidiert, aber eben auch wie ein Denker revidieren muss und seine Gedanken sich jeweils neu entzünden lässt. Also für eine editorische Aufbereitung von handschriftlichen und maschinenschriftlichen Originalmaterialien wie denen des Wittgenstein-Nachlasses erscheint also der Wechsel ins digitale Medium zwingend. Das zeigte dann die Oxford University Press Ausgabe Wittgensteins Nachlass The Bergen Electronic Edition. Sie ist eine Ausgabe grundsätzlich neuen Typs. Wie jede wissenschaftliche Ausgabe ist sie vornehmlich auf die Benutzung angelegt, nicht aufs kursorische Lesen. Denn es ist überhaupt ein Missverständnis, wissenschaftliche Ausgaben als edierte Texte mit bei- oder nachgeordneten Einleitungen, Apparaten, Kommentaren zu versehen. Dafür ist sogar der aus der Narratologie entwendete Begriff Paratexte verwendet worden. Das ist unsinnig, das ist kein sekundäres Beiwerk. Eine Edition ist im Gegenteil stets ein integrales Diskursgeflecht. Ihre vermeintlichen Paratexte sind Diskursstränge eines editorischen Gesamtkonstrukts und korrelieren als solche nicht nur systematisch, sondern geradezu systemisch gleichberechtigt mit dem edierten Text. Worüber ich hier so im Kern sprechen wollte. Wenn wir an Edition denken, denken wir natürlich daran, ja, die müssen einen verlässlichen Text bieten. Und im 20. Jahrhundert ist es in der wissenschaftlichen Editorik tatsächlich so gewesen, dass die Methodologien, also gerade in der neueren Edition zur neueren Literatur, so ab dem 16. Jahrhundert oder so, also ab der Zeit des Buchdrucks, dass es vor allen Dingen darum ging, einen verlässlichen Text zu geben. Und der verlässliche Text, die Methoden, um verlässliche Texte zu konstituieren, die haben sich so verfeinert und die haben so viel auch intellektuelle Energie beansprucht, dass ein anderer Aspekt der wissenschaftlichen Ausgabe eigentlich zunehmend in zu Schwundstufen geriet und fast ausgeblendet wurde. Wissenschaftliche Ausgaben in längerer Traditionssicht betrachtet sind ja vor allen Dingen Mittel zum Verständnis dessen, was da geboten wird. Das heißt, Kommentar in einem weiten Sinne ist, wenn Sie so wollen, eigentlich wesentlich Aufgabe einer Edition. Wenn ich mit einem Text allein nicht zur Rande komme, da eröffnet mir eine Verständnishilfe nur einen ganz kleinen Punkt. Wenn ich sehe, ja an der Stelle könnte es auch noch anders geheißen haben. Eine Ausgabe für jeden außer den nächsten Editionswissenschaftler ist eigentlich vor allen Dingen dafür da, um ganze Wissensfelder, um semantische Strukturfelder eines Werktextes zu erschließen und dafür Hilfe zu bekommen. Also zur wissenschaftlichen Edition gehört in längerer Tradition zentral der Vermittlungs-, nicht lediglich der Textkonstitutionsaspekt. Nun, zunächst mal, selbst wenn ein Text konstituiert wird, da gibt es herkömmlich den Variantenapparat, das heißt, da wird verzeichnet, welche Textüberlieferungen irgendwo anders hin, damit der Benutzer gegebenenfalls auch das gegeneinander abwägen kann. Dazu gehört dann auch die Verteidigung der Konstitution des Textes in einer bestimmten Art gegenüber einer anderen möglichen. Dafür sind sowohl die Fußnoten wie eine Einleitung erforderlich. Und dann gehört, sagen wir auch, in der Einleitung gehört noch eine historische Einordnung des Werktextes und so weiter dazu. Und in einer Leseausgabe auf jeden Fall gehören dann dazu natürlich Kommentare, die nie ausgestorben sind als Dimension von Editionen. Und das ist das, was ich mit einem Diskursgeflecht bezeichnet. Der Apparat ist abhängig von dem konstituierten Text, der konstituierte Text abhängig vom Apparat, von den Kommentaren zum Apparat, von den Verständnisvermittlungen allgemeinerer Art, die zum Beispiel als Einleitung geschrieben werden, und natürlich auch, wenn ein Text in einer bestimmten Weise konstituiert wird, dann wird der Kommentar zur Hintergrundserschließung wird eben auch darauf bezogen sein. Es sind also alle diese Teile einer Edition ein Diskursgeflecht. Und öfters, und also dominant ist es so, dass der Text, der edierte Text, die Referenzorientierung zur Verknüpfung dieser editorischen Diskurse abgibt, aber ist eben selbst, weil er ja er ist letztlich der Text des Editors. Er ist nicht der Text des Autors. Auch wenn der Editor noch so dringend sagt, ja, ich bin ja hier nur in der dienenden Funktion. Natürlich ist man das, aber andererseits würde ich sagen, gibt man seinen eigenen intellektuellen Anspruch auf, wenn man das so in den Vordergrund stellt. Nein, man muss schon dazu stehen, dass man das als Editor dann auch wirklich selber gemacht hat. So. Und dass das dann ein sehr gründlich durchdachtes Angebot ist, aber eben ein Angebot, das kritisch hinterfragt werden muss. Wenn man nun diese logische Struktur einer wissenschaftlichen Edition so präzisiert, dann wird das bedeutsam in der neu anbrechenden Ära in der Editorik, in der es dann eben möglich wird, Editionsgegenstand und editorische Darstellung medial zu trennen, wie ich schon gesagt habe. Die Editionsgegenstände und ihre Überlieferung sind und bleiben papiergebunden. Doch die wissenschaftliche Edition wird nunmehr im digitalen Medium generiert. Generiert, dargestellt und genutzt. Sei es, dass sie im veröffentlichten Ergebnis eine rein digitale Ausgabe ist oder als solche auch eine Buchkomponente hat. Das ist ja auch vielfach die Strukturform einer wissenschaftlichen Edition heute, dann eine sogenannte Hybrid-Edition. Dass etwa der Lesetext einer solchen Ausgabe, die an sich digital zu Hause ist, als Text manipuliert wird. Einem Materialkonvolut als Editionsgegenstand mit dem Nachlass von Ludwig Wittgenstein ist nun das digitale Medium von vornherein am ehesten gemäß. Es lässt sich grundsätzlich nicht adäquat nach herkömmlichen Verfahren wiederum auf Papier editorisch abbilden. Allein der Medienwechsel bietet die angemessene Voraussetzung, die textlich heterogene Materialität ins System eines editorischen Diskursgeflechts zur wissenschaftlichen Analyse und Darstellung zu überführen. Und was mich an dem digitalen Wittgenstein-Edieren so fasziniert, ist, dass das eine Edition ist, die im strengen Sinne eben ohne Text auskommt. Ohne Werktext, weil es eben Nachlass ist, weil es zwar lauter vertexteste Segmente sind, aber das als Ganzes nur einen Text in einem weiteren Verständnis oder einem präziseren Verständnis von Text nur dadurch dann darstellt, dass die Teile, dass die Elemente, dass die Bemerkungen miteinander verknüpft werden. Und diese Verknüpfungsleistung einerseits vom Denker, der die Fragmente oder die Segmente aufgeschrieben hat, bereits vollzogen wurde, dass es gilt, die nachzuvollziehen und dass dieser Nachvollzug sich nicht im konsekutiven Lesen, wie bei einem Text, erschöpfend möglich ist, sondern dass der Nachvollzug nur durch das relationale Verknüpfen der verschiedenen Elemente möglich ist. Und daher eben die Wittgenstein Edition eine Ausgabe ohne Referenztext ist, zwar mit Referenzen, und eine, deren Verknüpfungsleistung eine ist, die das digitale Medium prinzipiell abbilden und nachbilden muss, und dass alle digitalen Zugänge und Systeme, mit denen dieses Material erschlossen wird, dass die eben entsprechend programmiert werden, algorithmisiert werden zur Erschließung dessen, was da als Nachlass da ist. Der Bergener Ansatz, Wittgensteins Nachlass so aufzubereiten, ist meiner Meinung nach exemplarisch, ja geradezu paradigmatisch für die digitale wissenschaftliche Edition und ihr Potenzial der Entwicklung. Die Wechselverweise dieser Ausgabe und Bezugssetzungen zwischen dem, was sie normalisierten Modus nennen, ihrem diplomatischen Modus und ihrem Bildmodus, fügen sich zusammen zu einem sich gegenseitig bedingenden Verweissystem zur Erschließung des Wittgensteinschen Schreibens und als Text. Die Wittgenstein-Nachlass-Ausgabe The Berg Electronic Edition vom Jahre 2000 bietet sich so dem Benutzer als Instrument zur Forschung an. In konzisen Begleittexten zu dem situiert und erklärt sie sich selbst. Sie listet ihre Inhalte auf und führt in die Benutzung ihrer Suchmechanismen ein. Ihr Potenzial ist das eines hochinnovativen Forschungsinstruments. Das erweist sich nun erst recht aus der inzwischen über 10-jährigen Fortschreibung dieses Wittgenstein-Projekts über den Stand von dieser CD-ROM von 2000 hinaus. Die digital-mediale Erforschung und editorische Aufbereitung des Wittgenstein-Nachlasses ist im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts intensiv vorangeschritten. Was da geleistet worden ist, ist nun auch international gesehen auch ganz entscheidend dein Verdienst, Alois, und das der Menschen, die du in dein Team immer wieder neu integriert hast und die du motiviert hast und auch auf die du zugegangen bist international und die entsprechend auch auf dich und auf euch zugekommen sind. Die Ausrichtung, soweit ich das sehe, die war und ist insbesondere auf die modellhafte Entwicklung einer interaktiven Forschungsplattform. Ich nehme an, dass wir dazu einiges noch konkret erfahren. Solche Plattformen in den Geisteswissenschaften bieten, wo sie Dokument gegründet sind, den Bildzugang zum Dokument und die daran geknüpfte transkriptorische Erschließung. Und das heißt im Weiteren konsequent eine vom Material und Dokument her gebaute Handschriftenausgabe im innovativen Modus der digitalen und letztlich interaktiv gedachten Edition. Und an diesen Kern anbaubar, und ich nehme an, dass das eine ganz wesentliche Dimension von solchen Forschungsplattformen für die Zukunft sein wird, an diesen Kern anbaubar, sind dann eben Wissenserschließungen, Wissensfelder, Verständnisfelder, das eines Knowledge Site als Research Site. Das heißt, dass durch den Anschluss von Wissensfeldern, die zu dem Textmaterial und zu dem Bildmaterial in Bezug gesetzt werden, dass da neues Wissen auch ständig wieder generiert werden kann und dass das Ganze also eine echte, interaktive, dynamisch fortschreitende Forschungsplattform ist, so wie nicht zuletzt auch angeregt durch das Wittgenstein-Projekt in anderen Bereichen es zunehmend, glaube ich, angestrebt wird. Das digitale Medium erlaubt eben ein weites Spektrum der Fortführung unter editorischen Prämissen und ebenso in analytisch-interpretatorischer Durchdringung des auf Dokumentenanschauung und Text fußenden Kernmaterials der jeweiligen Plattform. Das innovative Potenzial der Wittgenstein-Plattform liegt so nicht zuletzt auch in den bedeutsamen Impulsen, die von ihr für eine Integration der Grundlagenarbeit wissenschaftlichen Notierens in die Praxis ausgeht, ja selbst in die Theoretisierung der Geisteswissenschaften als Digital Humanities. Und das wäre es erstmal. Danke für Ihre Geduld.
Du betonst bei Wittgenstein, jedenfalls beim späten Wittgenstein, dass sein Denken wie auch sein Schreiben eben kreuz und quer voranschreitet. Und manche haben da den Begriff Hypertext im digitalen Raum verwendet, den hast du heute nicht verwendet. Vielleicht möchtest du dazu etwas sagen, ob man den auf Wittgenstein anwenden könnte. Aber was mich mehr interessiert ist, es gibt, und das war auch groß am Wittgenstein-Archiv, die Diskussion früher immer, man hat dann gesagt, vor allem Wittgenstein, aber im Allgemeinen, Handschriften, die sind eben nicht hierarchisch geordnet, die sind nicht zweidimensional, die sind multidimensional, und deswegen brauchen wir ein Transkriptionssystem, das eben diese Multidimensionality abbilden kann. Und deswegen nehmen wir nicht HTML oder heute nicht XML, sondern wir nehmen ein anderes System, das war dann Next. Heute haben wir das ja doch in XML alles. Und du könntest sagen oder die Frage stellen, ja, inwieweit sind solche Annäherungsformen, wie sie Computational Ontologies bieten, nicht? Vor allem, wenn sie in einem AUL Kleid daherkommen, die sind ja streng hierarchisch. XML ist streng hierarchisch. Die Computational Linguistic Tools, das ist jetzt wieder eine Sache. Jemand könnte sagen, das ist eigentlich alles etwas, was dem Objekt nicht angemessen ist. Weil das Objekt ist eben multidimensional, während Ontologien, die sind aufgebaut wie Bäume. Wenn sie dem Modell folgen. Und das ist jetzt eine Frage, ob du dazu etwas sagen möchtest. Ich meine ja, wenn man das so darstellt, dann verwechselt man Sachen. Also ich meine, XML ist sehr wohl angemessen für den Wittgenstein-Nachweis. Während andere würden sagen, nein, das ist eben zu hierarchisch und Ontologien sind auch nicht angemessen und so weiter. Eine andere Sache, die mich interessiert, inwieweit siehst du, dass ich der Unterschied zwischen Research-Plattform oder Research-Infrastructure, also Forschungs-, der interaktiven Forschungsinfrastruktur und der Edition auflöst, oder dass überhaupt die Edition irgendwann verschwindet, in dem Sinne von der Bildfläche, weil wir haben dann diese Research-Plattforms plus Tools, die mit der Research-Plattform gekoppelt werden. Und viele, wenn die Edition auch noch da wäre, erkennen die Edition dann nicht.
Ob Wittgensteins kreuz und quer bedeutet, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe ja den Satz, den habe ich sogar gestern erst da eingefügt, dass dieses kreuz und quer suggeriert ein relationales kreuz und quer. Die Begriffsbildung Hypertext ist ja nur etwas aus der Mode gekommen, vielleicht nicht unberechtigterweise, weil das, also dieses Hyper, dieses Über-Unterordnen im Grunde genommen da auch wieder drinsteckt, das Relationale, das Vielfachverknüpfen, scheint mir da der Schlüssel zu sein. Und nun habe ich natürlich eine, naja, soll ich positiv sagen, more of a bird's eye view der digitalen Verfahren. Das heißt, aus einer Distanz, die mit dem präzisen Umgang mit den digitalen Werkzeugen, das insbesondere etwa der Auszeichnung, nicht so direkt arbeitet. Ich kenne das Problem aus vielen Vermittlungen der hierarchischen Ordnung von Auszeichnungssystemen. Soweit ich das sehe, Auszeichnungssysteme sind, um Strukturen abzubilden, etwa, und wenn es also Texte sind und Texte gedacht werden als lineare Texte in einem Buch, eine hierarchische Struktur von Kapitel zu Absatz zu Zeile und so weiter ganz einfach haben kann und dass die dann außerdem nach den Regeln dieser Auszeichnungssysteme nicht überlappen dürfen. Ich habe aber auch schon oft genug gehört, dass dieses Problem gesehen wird und dass vielfältige Wege gesucht und auch gefunden worden sind, um es zu umspielen oder zu umgehen. Ob das nun mit Standoff-Markup oder wie auch immer gemacht wird. Und vor allen Dingen, was mir jetzt kürzlich erst bewusster geworden ist, dass es ja man noch unterscheiden muss zwischen einer strukturellen Auszeichnung, einer semantischen Auszeichnung. Und was insbesondere XML nach den Regeln von der Text Encoding Initiative betrifft, die haben ja einen entscheidenden Schritt getan, der im Grunde genommen der Ursprungskonzeption logisch widerspricht, aber es heißt drum, nämlich Text Encoding auch diachron verstanden. Das heißt, ein System, das erweitert um Auszeichnungsmöglichkeiten von Revisionsprozessen. Also, was ich bisher beobachtet habe, scheint mir darauf hinzudeuten, dass die Probleme so vielfach da gesehen worden sind, dass die Lösungen und die vernünftigen und auch einigermaßen einerseits standardwahrenden und andererseits arbeitssparenden Lösungen sich da doch immer wieder anbieten. Ich weiß, dass bei der Frankfurter Faust-Ausgabe, die auch jetzt an einer Weitervermittlung der XML-TI-Daten in eine andere Organisationsform arbeiten, um das also auch zu spielen. Also mehr kann ich dazu nicht sagen, als dass ich aus meiner Beobachtung nicht das Gefühl habe, dass da Weltanschauungen stehen oder fallen müssten und vor allen Dingen, dass da nicht etwa gesehen würde, wo die Mängel liegen und sie behoben werden. Ob für eine Research-Plattform, das bedeutet, dass die Edition sich auflöst. Das eine ist, dass die wissenschaftliche Edition, glaube ich, gegenwärtig und vor allem zukunftsgerichtet, nicht mehr im Sinne des 19. Jahrhunderts als autoritativ gedacht wird. Und jeder Benutzer der Edition ist ein Untertan der Edition. Sondern dass die Edition im ganz wichtigen Sinne ein Produkt wissenschaftlicher Arbeit ist, das sich selbst als solches darstellt, nämlich grundsätzlich hinterfragbar und auch in Frage zu stellen ist. Das ist die eine Seite und die befördert natürlich auch den Dialog, den etwa das digitale Medium nach der ersten Öffentlichmachung des Angebots einsetzen können. Das andere ist, eine Research-Plattform, wie willst du die letztlich organisieren, ohne einen Referenzkern zu haben? Und was kann eigentlich Referenzkern sein, wenn du keinen Text, nicht das, was man mal als Textedition einer wissenschaftlichen Edition angesehen hätte, als Referenzkern? Diese Referenzierung einer Forschungsplattform, soweit ich sehe, ist dieses Problem noch nicht offensiv genug gedacht worden. Wenn allein schon, ich meine, natürlich denke ich das immer wieder von der Edition her, aber da muss sozusagen jede Phrase, jedes Wort, muss sozusagen seinen festen Ort haben, damit du dich darauf immer beziehen kannst. Und wenn du einen zweiten Kommentar hast, dann muss er sich sowohl auf den ersten Kommentar wie auf das Wort beziehen und so weiter. Und dann vor allen Dingen natürlich, ob das nun, innerhalb der Bildersprache von Shakespeare ist oder ob das innerhalb der Gedankenentwicklung bei Wittgenstein ist. Du musst von einem Textelement zu einem anderen hin und auch wieder her referenzieren können und die beiden dann wiederum woanders hin verknüpfen. Also, das heißt, die Referenz ist erforderlich und die Referenzgrundlage könnte ich mir genauso gut vorstellen, wird viel mehr textlich sein in Zukunft, als ich vielleicht bisher war, wo du aus 5 Fotografien dann jeweils die Erörterung eines Begriffs oder sowas miteinander vergleichst und darauf deinen eigenen Diskurs entwickelst. Also ich glaube nicht, dass die wissenschaftliche Edition als Forschungsaufgabe, als elementare Forschungsaufgabe sich auflösen wird. Ich meine nur, dass das neue Strukturen auch des wissenschaftlichen Arbeitens.
Also ich bin mit dir da ganz einig, wenn ich dich richtig verstehe, dann sagst du, die Identifizierung der Referenzpunkte, das ist die eine editorische, eine grundlegend editorische Aufgabe.
Ja, oder beziehungsweise das folgt aus dem, was zunächst mal editorisch geleistet werden muss. Ja.
Und das haben wir natürlich weiterhin in der Wittgenstein-Plattform. Da hat jede Bemerkung ihren Namen. Und für die Computerlinguistik haben wir das sogar auf Satzebene. Da hat jeder Satz dann seinen Identifikator.
Ich möchte etwas unterstreichen, was Sie am Anfang gesagt haben, was elementar wichtig ist, erscheint mir. Und zwar die Tatsache, dass wir bei Wittgenstein praktisch das gesamte Werk, wenn man jetzt die bekannten Ausnahmen nimmt, als Nachlass zur Verfügung haben. Das ist insofern dramatisch anders als das, was wir normalerweise mit Nachlass verstehen. Kant, Opus Postumum, Nietzsche, Nachlass, Heidegger, Nachlass, das ist ein Bonus. Interessant, was gibt es dort noch am Dachboden? Was können wir da noch finden als Ergänzung und Erweiterung, aber auf einer festen Basis von Werke letzter Hand. Beim Wittgenstein, wie Sie es ausgeführt haben, ist das nicht der Fall. Das ist einmal die wichtige, ganz wichtige Bemerkung, die man sich klar machen muss. Und dann kommt aber etwas Zweites dazu, was an dieser Stelle entscheidend ist zu ergänzen. 45 Jahre hat die Wittgenstein-Forschung an Büchern gearbeitet, die es nicht gibt. Und diese Bücher, die es nicht gibt, sind auf die beschriebene Art und Weise aus dem Nachlass extrahiert worden und sind festest verankert in der internationalen Forschungssituation von Wittgenstein. Das heißt, im Jahre 2000 war klar, es gibt das Brown Book, es gibt die philosophischen Untersuchungen, es gibt die Bemerkungen zur Grundlegung der Mathematik. Das sind alles Bücher, deswegen, weil sie in Bücher gefasst worden sind und so sind sie behandelt worden, so sind sie beschrieben worden. Und die Frage, und jetzt kommt die Bergen Electronic Edition und die wischt das alles weg. In der Formulierung, in der Sie es gesagt haben, zurück zu einem Ursprungszustand. Dieser Ursprungszustand ist nach gegenwärtiger philologischer Korrektheit natürlich anzustreben, ist aber schräg und quer zu dem, was ein halbes Jahrhundert die Wittgenstein-Forschung gemacht hat. Und die hat das zwar an einzelnen Stellen, die jungen Forscher greifen das natürlich auf, ja, aber die gesamte Beschäftigung mit Wittgenstein hat natürlich überhaupt noch nicht wirklich rezipiert und verdaut, was durch diese Rücknahme, sozusagen Rückgang geplant worden ist. Und ich werde ein bisschen was darüber sagen. Ich sehe das jetzt nicht nur negativ. Es ist nicht nur negativ für die etablierte Wittgenstein-Forschung, sondern es ist auch ein Problem des der Bergen Electronic Edition, weil die nämlich Strukturen rausnimmt, die in der klassischen Buchwelt zwar halbwegs fake, aber doch vorhanden sind und diese Strukturen gibt es im Nachlass und diese Strukturen erlaubt die Bergen Electronic Edition nicht zu finden. Und für mich ist eine der Aufgaben, an dieser Stelle den Gap zunächst einmal überhaupt deutlich zu machen.
Das finde ich, das finde ich ausgesprochen faszinierend, denn so oder so bedeutet es ja, dass die Fachwissenschaftler im Bereich ihre methodologischen Grundlagen neu durchdenken müssen. Und das ist aber auch eine allgemeinere Notwendigkeit, die sich ergibt daraus, dass Editionen digital erstellt werden und interaktiv zur Nutzung bereitgestellt.
disappeared that year. And isn't it true? We glided past grace, glided past at the speed of surprise light. One neon dump after the other, all glittery and stained with a mantle of bad decisions. Way too smart. We were way too smart. From old to new vapor, we got thinner and thinner, till we flew like Orson's fingers in that flick. Isn't it true, Johnny Cake? We were too smart. We were way too smart.